seid ihr heute schon gesegnet worden. Durch das, was ihr gehört habt vielleicht, durch die Zeugnisse, ermutigt worden für euren Glauben. Ich glaube, dass Gott Gottesdienste ganz bewusst nutzt, um zu dir zu sprechen, um mit dir zu reden, damit du Gottes Wort hörst. Er möchte nicht, dass du wieder rausgehst, so wie du reingekommen bist. Er möchte dich ermutigen, er möchte dich stärken, er möchte deinen Glauben aufbauen. Gott hat Großartiges vor in deinem Leben. Nicht erst irgendwann in der Zukunft, sondern er möchte heute schon was mit dir erleben. Er möchte heute die Begegnungen, die du hast mit Menschen, vorbereiten. Er möchte sehen, wie Segen durch dich hinausfließen kann zu anderen Menschen. Er möchte sehen, wie du selber stark wirst in der Beziehung mit ihm. Ich fand das so ermutigend, diese ganzen Zeugnisse. Ich fand das so stark. Gott ist am Werken unter uns. Das ist ja, ich bin so begeistert von diesem Spruch, der heißt, dass Jesus lebt. Wir glauben ja, Jesus lebt. Jesus ist am Kreuz gestorben, aber hat die Macht des Todes durchbrochen, ist aus dem Grab herausgekommen, ist auferstanden von den Toten. Jesus ist auferstanden von den Toten. Er hat die Macht des Todes durchbrochen. Er lebt 2000 Jahre und kein Ende abzusehen. Und dass Jesus lebt, heißt, er tut etwas. Ein Lebender handelt. Und das haben wir heute Morgen so gehört. Mein Gebet ist, dass Gott auch durch die Predigt zu dir reden kann. Ich glaube, dass er das kann. Er ist mächtig. Glaubst du das, dass du jetzt was empfangen kannst von Gott? Ja? Öffne dein Herz, sei bereit, etwas von Gott zu kriegen. Man kann nämlich auch in der Predigt drin sitzen und denken, ja, mal gucken, was er so zu erzählen hat. Wenn er tolle Geschichten hat, dann war es eine gute Predigt. Sondern öffne dein Herz, sag, ich will bereit sein, etwas von Gott zu empfangen. Genauso wie ich heute Morgen gebetet habe, Herr, lass diese Worte heute hier nicht meine Worte sein, sondern rede du durch mir. Ich glaube nämlich, dass es viel zu schade wäre, wenn ihr euch sonntags auf den Weg macht hierher und dann die Predigt nicht Gottes Wort ist. Ich glaube daran, dass Gott zu dir reden will. Wir sind mitten in der Predigtserie, wo wir uns mit unserer Gemeindevision beschäftigen. Gemeindevision. Vision ist nicht nur irgendwas, was man irgendwann mal aufgeschrieben hat oder einen Blick, was sein könnte, Wunschvorstellungen. Eine Vision ist etwas, was mit dir zu tun hat. Gemeindevision heißt, das hat Gott mit der Gemeinde vor und du gehörst zur Gemeinde. Das hat Gott mit uns vor. Unsere Gemeindevision heißt, die Gemeindevision von Clausthal-Zellerfeld, von unserer Pfingstgemeinde, die haben wir, schauen wir schrittweise an. Und das heißt, wir schauen darauf, was Gott mit uns vorhat, was Gott mit dir vorhat hier. Weil als Mitglied, als Teil dieser Gemeinde gilt diese Vision für dich. Für uns alle zusammen will Gott diese Vision wahr werden lassen. Wirken lassen. Wir hatten ja die Serie angefangen mit der Stelle, die auf der Gemeindevision steht, mit dem 1. Petrusbrief, Kapitel 2, Vers 9. Ich will sie nochmal vorlesen. Ihr aber seid, jetzt kommt eine Zusage, die für dich gilt, ihr aber seid das auserwählte Geschlecht, vom Himmel auserwählt, von Gott selbst auserwählt. Die königliche Priesterschaft. Du stehst vor Gott. Du stehst vor den Menschen als Priester. Ihr seid das heilige Volk. Wir werden nicht vom Papst oder von irgendjemand heilig gesprochen. Paulus hat zum Beispiel seine Briefe an die Christen geschrieben und hat gesagt, ihr Heiligen. Und danach hat er gesagt, was alles da in ihrem Leben nicht in Ordnung war. Dass wir heilig sind, ist erstmal eine Zusage von Gott. Du bist heilig, weil ich dich reingewaschen habe in meinem Blut. Also wenn du an Jesus glaubst, wenn du gesagt hast, Jesus, dir gehört mein Leben, ich nehme das an, was du dort getan hast. Du bist reingewaschen durch sein Blut. Du bist ein Heiliger, eine Heilige. Lass dir nichts anderes einreden. Ihr seid das heilige Volk, das Volk des Eigentums. Wir gehören Gott, wir gehören Jesus Christus. Dass ihr verkündigen sollt die Wohltaten dessen, der euch berufen hat. Wir sollen verkündigen, das, was Gott Gutes an uns getan hat, das haben wir heute schon gemacht. Wir haben hier vorne gestanden, haben einige von uns hier vorne gestanden und erzählt, was Gott Gutes in ihrem Leben gemacht hat. Und ich glaube, dass Gott noch viel, viel mehr hat. Geht mal mit offenen Augen durch die kommende Woche, beobachtet mal, was Gott bei dir tut. Vielleicht hast du nächsten Sonntag was zu erzählen. Dass ihr verkündigen sollt die Wohltaten dessen, der euch berufen hat. Aber nicht nur hier in der Gemeinde verkündigen, sondern erzähl es auch deinen Nachbarn. Erzähl es deinen Freunden. Gerade deine Freunde sollten eigentlich wissen, was dein Herz bewegt. Was Gott dir Gutes tut. Dass er euch berufen hat von der Finsternis in sein wunderbares Licht. Wir haben uns dann beim letzten Mal angeschaut, den ersten der drei Hauptstichpunkte unserer Gemeindevision. Das war Anbetung. Wir haben gesehen, dass Anbetung nicht nur fromme Rituale oder fromme Worte sind, sondern Anbetung ist ein Lebensstil. Anbetung möchte jeden Bereich deines Lebens durchdringen. Mach Gott Ehre in deinem Leben. Das ist Anbetung. Ich finde das so schön, wie Anbetung heute auch in der Begeisterung zu Gott im Lobpreis sichtbar geworden ist. Da, als es noch am Anfang so kalt war hier und wir uns dann im Lobpreis auch bewegt haben. Ich glaube, man kann sich auch zur Ehre Gottes bewegen. Man kann zur Ehre Gottes singen. Oh, ich singe gern und laut. Und meine Kinder haben schon manchmal gesagt, oh Papa, weil ich kann überhaupt nicht singen. Ich treffe garantiert immer den Ton daneben zu dem, der angegeben ist. Aber ich singe mit Begeisterung, weil ich es von ganzem Herzen tue, weil ich es zur Ehre Gottes tue. Gott ist würdig, Anbetung zu empfangen. Es ist so großartig. Ja, wir haben in unserer Vision drin diesen Lobpreisaltar. Gottes Lobpreisaltar. Ich habe ja von dem unsichtbaren Altar erzählt. Gottes Lobpreisaltar wird hier aufgebaut, dadurch, dass wir ihm Anbetung geben. Wir haben als Gemeinde daher den Hintergrund auch, der Harz ist ja bekannt für das Symbol bei der Autobahn, wenn man vorbeifährt, das große Autobahnschild mit dieser fliegenden Hexe da über den Harz. Wir als Gemeinde haben nicht das Ziel, wir machen jetzt irgendwelche Gebetskämpfe oder solche Sachen, um diese Hexerei im Harz zu brechen. Nein, unsere Vision ist, Gott will hier durch uns als lebendige Steine einen Lobpreisaltar errichten. Er will sein Licht aufstrahlen lassen. Und dort, wo Licht brennt, da, wo Licht da ist, weicht die Finsternis. Da braucht es erst keine 95 Gebetstechniken, um irgendwelche Mächte zu brechen, sondern dort, wo sein Licht da ist, weicht die Finsternis. Ja, Anbetung. Das ist das, was Gott mit uns vorhat, in deinem Leben auch vorhat. Heute will ich mit euch die Gemeinschaft anschauen. Das ist der zweite große Punkt in unserer Gemeindevision. Das, was Gott uns aufs Herz gelegt hat. Wir wollen eine Gemeinde hier bauen. Wir wollen eine Gemeinde wachsen sehen, die geprägt ist von Anbetung und von Gemeinschaft. Gemeinschaft sind auf unserer Vision drei Punkte genannt. Die persönliche Gemeinschaft mit Gott, die Gemeinschaft untereinander und die Gemeinschaft und Zusammenarbeit mit anderen Kirchengemeinden und den dortigen Gläubigen vor Ort und darüber hinaus. Ich glaube daran, dass es auch außerhalb der Pfingstkirche Gläubige gibt. Amen, ja! Also, wenn ihr was habt, wo ihr bestätigt und sagt, ja, dem stimme ich zu, könnt ihr ruhig interaktiv Amen sagen. Oder wenn es euch näher kommt, ihr könnt auch sagen, richtig. Also, Amen heißt ja, so ist es, richtig, ja. Also, es gibt auch außerhalb das muss man sich als Pfingstler immer mal wieder vor Augen führen. Es gibt auch außerhalb der Pfingstkirche gläubige Christen. Das will ich euch ganz fest ins Herz sprechen. Ich habe mich bekehrt, da habe ich mich im CVJM in der Landeskirche bewegt. Ich finde das so eine großartige Sache. Und deswegen lohnt es sich, rauszuschauen, zu schauen, wo sind diese anderen Gläubigen in anderen Gemeinden. Hier in Clausthal-Zellerfeld, da fallen einem zuerst natürlich die methodistische Gemeinde ein. Ich finde das so super, unsere Zusammenarbeit mit der methodistischen Gemeinde, mit den methodistischen Geschwistern. Mit ihnen zusammen Sachen zu machen, das ist eine großartige Sache. Aber auch weit in anderen Gemeinden, ich glaube, quer durch alle Gemeinden hindurch, gibt es gläubige Christen. Ich weiß nicht, hat jemand von euch den Luther-Film mal gesehen, zur Reformation, diesen neuen? Ich finde das so großartig, als Luther da argumentiert und sagt, die katholische Kirche hat in ihrer Tradition da mal behauptet, außerhalb der katholischen Kirche gibt es kein Heil. Also auf den Fehler dürfen wir Pfingstler nicht reinfallen. Außerhalb der Pfingstkirche gibt es kein Heil, das ist Blödsinn. Außerhalb der katholischen Kirche wurde damals gesagt, gibt es kein Heil. Und worauf Luther gesagt hat, ja, was ist dann mit den orthodoxen Christen und so, die werden ja dann alle verdammt. Und Luther hat dann ganz scharf gefolgert, es gibt wohl Rettung außerhalb der katholischen Kirche, aber nicht außerhalb von Jesus Christus. Und das ist eine tiefe Wahrheit. Also es gibt quer, die Entdeckung des Pietismus war, mir fehlt jetzt sein Vorname, Spener. Der gute Herr Spener, der Vater des Pietismus, hat mal entdeckt, hat gesagt, die Kirche Jesu Christi, die Gläubigen, durchziehen alle kirchlichen Institutionen. In allen Kirchen kann man wiedergeborene Christen finden. Und deswegen finde ich das so einen wichtigen Punkt, dass das in unserer Vision drin steht. Wir wollen Gemeinschaft mit anderen Kirchen, mit anderen gläubigen Christen suchen und finden, hier in Clausthal-Zellerfeld und darüber hinaus. Wir wollen uns nicht von unseren Kirchenmauern begrenzen lassen, auch von unseren ideologischen Kirchenmauern, sondern wir wollen die große Familie Gottes kennenlernen und gemeinsam das Licht leuchten lassen hier im Harz. Und eines dieser Leuchtzeichen ist zum Beispiel das Harzgebet. Von daher, wenn wieder mal, es ist ja zweimal im Jahr sind so diese großen Harzgebetstage, wenn wieder mal eingeladen wird zum Harzgebetstag, lass diese Chance nicht an dir vorübergehen. Lass einen Teil unserer Vision wahr werden. Komm und wir begegnen Gott zusammen mit Christen anderer Gemeinden, mit anderen Gläubigen zusammen, begegnen wir dem lebendigen Gott. Und das ist so ein großes Privileg, was wir haben. Und ich bin gespannt, was Gott im Rahmen des Herzgebetes noch tun wird. Ich glaube, dass Gott auch da Neues vorbereitet, dass wir noch Größeres sehen werden. Aber auch, man muss noch gar nicht die Pfingstkirche verlassen. Auch innerhalb des BFP lohnt sich, über unsere Gemeindegrenzen hinauszuschauen. Es lohnt sich, Christen kennenzulernen, hier in unserem Distrikt, hier in unserer Region. Falls dir die Struktur, wenn du Gemeindemitglied hier in unserer Gemeinde bist und dir nicht einmal die Struktur des BFP was sagt, wir gehören ja als Gemeinde zum BFP. Ganz oben gibt es den Deutschlandverband. Dann gibt es die Region. Wir gehören als Region hier, unsere Gemeinde gehört zur BFP-Region Niedersachsen-Ost. Und die Region ist wieder in Distrikte unterteilt. Und wir sind der Distrikt Harz. Der geht von Bad Gandersheim, ja, gibt es was Östlicheres als uns? Ich glaube, nee, ne? Wir sind das Östlichste. Also das ist die Region Harz. Vielleicht entstehen noch ein paar Gemeinden, doch noch ein bisschen östlicher, was noch zu unserem Distrikt dazugehört. Ich habe ja Glauben daran, dass Gott auch weitere Gemeinden ins Leben rufen kann, weitere BFP-Gemeinden. weitere Pfingstgemeinden. Ja, also Gemeinschaft und Zusammenarbeit mit anderen Kirchengemeinden und den dortigen Gläubigen vor Ort und darüber hinaus. Das ist ein wichtiger Bestandteil unserer Vision. Ich möchte jetzt aber auch noch zu den anderen beiden Punkten kommen. Persönliche Gemeinschaft mit Gott. Ich möchte am Anfang dir eine Sache in Erinnerung rufen. Persönliche Gemeinschaft mit Gott. Wie hat deine persönliche Gemeinschaft mit Gott angefangen, wenn du sie hast? Wie hat das angefangen? Es wäre jetzt interessant, die einzelnen Geschichten zu hören. Ich glaube aber, dass es eine große Gemeinsamkeit gibt, aller Geschichten. Die Bibel sagt, lasst uns Jesus lieben, denn er hat uns zuerst geliebt. Das ist die große Gemeinsamkeit. Gottes Liebe für dich war zuerst da. Gottes Liebe für dich ist das Entscheidende, was dein Leben verändert hat, vielleicht in größeren oder kleineren Maßstab. Und wenn du das noch nie erlebt hast, dass Gottes Liebe für dich gilt, dann ist heute Morgen die Chance, das kennenzulernen. Dann ist heute Morgen die Chance, in Gemeinschaft mit diesem Gott zu treten. Zu sagen, ich will dich kennenlernen. Das war der erste Schritt damals für mich. Ich habe gesagt, wenn es diesen Gott gibt und es wirklich Sachen gibt, die mich von ihm trennen, so wie diese Christen ständig erzählen, falls ich falsch liege und es diesen Gott gibt, dann muss ich ihn kennenlernen. Jesus, ich will dich kennenlernen. Falls du das noch nie gemacht hast, ist heute deine Chance. Ich bete gerade mal. Jesus, wenn hier Menschen sitzen, die dich nicht kennen, die dich keine persönliche Beziehung zu dir haben oder Beziehungen da sind, die erkaltet sind, wo ja, der Glaube im Leben nichts mehr zu sagen hat, wo du nichts, keine Bedeutung mehr hast. Hey, ich bitte dich, dass du eine neue Begegnung schenkst, eine neue Begegnung mit dir. Herr, und da, wo noch nie etwas da war, Herr, ich bitte dich, dass derjenige, diejenige erkennt, dass du der lebendige Gott bist, dass du wirklich da bist und eine persönliche Begegnung jetzt mit dir hat. Jesus, ich danke dir, dass du am Kreuz für unsere Schuld gestorben bist, für unsere Sünden gestorben bist, für all den Mist unseres Lebens. Ich danke dir dafür, dass du für meine Sünde am Kreuz bezahlt hast. Jesus, du bist der lebendige Gott und du hast die Macht des Todes auch in meinem Leben durchbrochen. Danke Jesus Christus. Amen. Das ist die Grundlage von einer Gemeinschaft mit Gott. Gemeinschaft mit Gott ist die Grundlage, er hat uns zuerst geliebt. Und bei allem, was ich jetzt sage, müsst ihr ganz fest diese Grundlage festhalten. Weil würde jemand hergehen und diese Grundlage wegstreichen, wäre das, was ich jetzt gleich sage, nur noch Werkgerechtigkeit, nur noch Gesetzlichkeit. Weil du kannst den Glauben, wenn du in die Bibel hernimmst, gibt so viele Stellen, wo es heißt, du musst, du sollst, mach so nicht. Und wenn du diese Grundlage wegnimmst, dass Jesus alles für dich getan hat, dass Jesus dich zuerst geliebt hat, dann bleibt nur noch Gesetz übrig. Also verlier nie diese Grundlage aus den Augen, dass Jesus dich zuerst geliebt hat. Und darum, weil er uns zuerst geliebt hat, können wir ihn lieben. Ich habe vor meinem inneren Auge diese Geschichte, wo diese Frau reinkommt. Jesus war gerade am Essen bei einem Frommen seiner damaligen Zeit eingeladen und damals hat man ja am Tisch gelegen und da platzt diese Frau da rein, schiebt sich durch und jetzt habe ich einen Fadenriss, fängt an, jetzt weiß ich wieder, warum ich die Geschichte erzählen wollte, und fängt an zu weinen. Trocknet Jesu Füße mit den Haaren, mit ihren langen Haaren. Und der fromme Typ denkt, Mensch, wenn Jesus wirklich von Gott wäre, wüsste er, wer diese Frau ist, nämlich eine Prostituierte. und dann würde er nicht zulassen, dass sie ihn so berührt. Und Jesus, sie fängt dann an, auch noch seine Füße zu salben mit teurem Öl. Und Jesus schaut zu diesem frommen Mann und sagt, weißt du, er bringt es an einem Beispiel, das will ich gar nicht so genau erzählen. Wenn es dich interessiert, lies mal in der Bibel nach. Bibellesen ist immer eine gute Sache. Jesus sagt dann zu ihm, weißt du, wem viel vergeben ist, der liebt viel. Jesus möchte dir seine Liebe schenken. Vielleicht in einem noch größeren Maß, als du es bisher in deinem Leben erfahren hast als Christ. Und das soll wiederum Ausfluss haben, dass wir Gott lieben. Die Gemeinschaft mit Gott, so wie es hier genannt ist, das ist was sehr, sehr Elementares in unserem Leben als Christ. Wenn man schaut, in Israel, das Schema Israel, das Glaubensbekenntnis in Israel, heißt ja, der Herr ist Gott, der Herr ist einer. Liebe Gott von ganzem Herzen, mit all deiner Kraft, mit all deinem Sein. Jesus hat dieses Glaubensbekenntnis aufgegriffen. Allein dieses Glaubensbekenntnis war so intensiv, dass Menschen bereit waren, für ihre Beziehung mit Gott in den Tod zu gehen. Nicht erst die Christen, auch schon Juden. Es ist gerade, ich bin in meinen Vorbereitungen auf den Rabbiner Akiba gestoßen. Dieser Rabbiner Akiba hat 133 nach Christus gelebt. Hat leider nicht erkannt, was Jesus für ihn getan hat. Aber ihm war seine Beziehung zu Gott so wichtig, dass er bereit war, dafür in den Tod zu gehen. Und er hat das Glaubensbekenntnis, das Schema Israel, das Glaubensbekenntnis Israels, hat er bei seinem Tod dann laut ausgesprochen, hat gesagt, für meine Beziehung mit Gott, da lohnt sich alles. Jesus hat auch mal über dieses Glaubensbekenntnis gesprochen. Jesus war gerade im Streitgespräch mit einigen frommen Gruppierungen seiner damaligen Zeit. Die Sadduzäer haben ihn erstmal aufs Glatteis führen wollen. Die Sadduzäer sind der Meinung, wir glauben an das, was die Schrift sagt, aber es gibt keine wirkliche Auferstehung. Es gibt nur eine theoretische Auferstehung. Das glauben viele heutzutage auch noch in unserer Zeit. Ich bin so ein starker Kämpfer dafür, zu erkennen, dass Jesus wirklich auferstanden ist. Jesus ist nicht einfach nur theoretisch auferstanden, lebt in seinen Philosophien oder sonst was weiter. Paulus sagt sehr, sehr deutlich in einem seiner Briefe, wäre Jesus nicht leibhaftig auferstandener, wären wir die größten Trottel, die in der Weltgeschichte rumlaufen. Es entscheidet sich alles an der Auferstehung. Jesus ist wirklich auferstanden und das erleben wir, das haben wir vorhin, so viele haben erzählt, was sie mit Gott erlebt haben, weil Jesus eben lebt. Und ja, also mit den Sadduzäern hat Jesus diskutiert und hat ihnen gezeigt, wie irrsinnig das ist, dass man nicht an die Auferstehung glaubt. Und dann heißt, ich will mal die Stelle vorlesen, als aber die Pharisäer hörten, das war dann eine andere fromme Gruppierung, dass er den Sadduzäern das Maul gestopft hatte, versammelten sie sich. Ja, haben sich jetzt um Jesus geschart. Sie sind mit Auferstehung, sind sie dieselbe Meinung wie er. Und einer von ihnen, ein Schriftgelehrter, versuchte ihn. Auch sie wollen Jesus aufs Glatteis führen. Er versuchte ihn und fragte, Meister, Lehrer, Rabuni, Meister, welches ist das höchste Gebot im Gesetz? Das ist jetzt nicht einfach nur eine philosophisch-theoretische Frage, die dieser Mann darstellt, dieser Schriftgelehrte. Es war ein gebildeter Theologe, ein Schriftgelehrter. Heutzutage würde man sagen, Professor der Theologie. Und dieser Mann hat Jesus die Frage gestellt, was ist das höchste Gebot? Nicht einfach aus philosophischem Interesse, sondern weil den Frommen der damaligen Zeit klar war, es gibt so viele Gebote im für uns Alten Testament. Es ist wichtig, damit man das praktizieren kann im Leben, dass man da eine Sortierung reinbringt, eine Gewichtung, was wichtiger ist. Und je nachdem, wie man das sortiert, wird sich mein Leben anders darstellen. Also das hat Auswirkungen in den Alltag gehabt, wie ich die Gebote verstehe. Und die Kernfrage war natürlich, was ist das größte Gebot? Was ist das Wichtigste? Und Jesus antwortete ihm, also er antwortet ganz ernsthaft, selbst bei Fragen, wo man ihn aufs Glatteis führen will. Er antwortet mit dem Glaubensbekenntnis Israels. Du sollst dem Herrn, deinen Gott, lieben, von ganzem Herzen, von ganzer Seele und von ganzem Gemüt. Du sollst den Herrn lieben. Von ganzem Herzen, von ganzer Seele, ganzem Gemüt. Jesus schließt sich da an Hosea an. Hosea Kapitel 6, Vers 6. Dieser Prophet des Alten Testaments hat mal gesagt, Gott hat kein großes Interesse, Gott hat kein Interesse an Opfer. Opfer sind schön und gut, die sind auch geboten. Aber Gott hat kein Interesse an Opfer. Gott hat Interesse, dass du ihn liebst, an deinem Herzen, an dein Gemüt, an deine Seele. Daran hat Gott Interesse. Dies ist das höchste und das größte Gebot, sagt Jesus. Und dann fügt er was hinzu. Das andere aber ist dem gleich. Es ersetzt das erste nicht, das zweite, was jetzt kommt. Es ist und bleibt das zweite, was da kommt. Aber es ist ihm gleich. Es wird quasi geadelt, wird auf die Höhe gestellt zur Liebe Gottes. Du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. In diesen beiden Geboten hängt das Gesetz und die Propheten. Wer nicht weiß, dass Jesus ihn zuerst geliebt hat, wer nicht weiß, dass Jesus alles für uns vollbracht hat, alles getan hat und wir frei sind vom Gesetz, der fängt an zu kämpfen und zu tun, damit er das in seinem Leben umgesetzt kriegt. Ich finde das gut, wenn wir das in unserem Leben umsetzen, aber nicht, um gerecht vor Gott zu stehen. Denn Jesus hat uns zuerst geliebt. Aber jetzt sind wir herausgefordert, weil Jesus uns zuerst geliebt hat, auch wieder zu lieben. Das sind ja drei Leute, die geliebt werden sollen. Ist euch schon aufgefallen? Der erste ist Gott. Der zweite, dein Nächster. Und der dritte, der geliebt werden soll, bist du selber. Gott möchte, dass du dich selber liebst. Du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Wenn du dich selbst nicht lieben kannst, dann wirst du auch unfähig sein, deinen Nächsten zu lieben. Also das muss man sich mal vor Augen führen, diese Sache. Aber ich will mal beim Ersten schauen. Unsere Gemeindevision heißt, wir wollen Gemeinschaft mit Gott haben. Liebe zu Gott soll rein, soll sauber sein. Durch drei Punkte, die Jesus in Matthäus 22 nennt. Und er zitiert ja das Glaubensbekenntnis Israels. Wir glauben ja an denselben Gott, wie Israel glaubt. Nur, dass Israel seinen Messias noch nicht erkannt hat, nämlich Jesus Christus. Deswegen freue ich mich über jeden Juden, der zum Glauben an Jesus kommt. Das ist nämlich der wahre Jude, der endlich erkannt hat, dass Jesus sein Messias ist. Liebe zu Gott durch. Und dann kommen die drei Sachen. Das erste ist das Herz. Liebe Gott von ganzem Herzen, heißt das Glaubensbekenntnis. Wenn man dieses Wort Herz nimmt, ist jetzt nicht, unser Sprachgebrauch von Herz ist ja geprägt von der griechischen Philosophie. Die griechische Philosophie sagt, dein Herz ist erstmal das fleischliche Ding, was da im Körper klopft, und das Herz ist der Sitz der Gefühle. Das Verständnis von der Bibel ist aber nicht griechisch, sondern hebräisch. Jesus ist ja als Jude auf die Welt gekommen und hat daher auch hebräisch gesprochen. Wenn er vom Herzen spricht, spricht er vom Gewissen, von der Erkenntnis. Du kannst Gott lieben, indem du ihn mit deinem ganzen Gewissen liebst, heißt das. Also liebe Gott von ganzem Herzen heißt, liebe Gott mit deinem ganzen Gewissen. Wenn du mich fragst, Andreas, woran sehe ich, ob ich Gott liebe, dann sage ich, schau dein Gewissen an. Schau dein Gewissen an und frage dich, ob dein Gewissen rein ist, heilig ist. Daran kannst du sehen, wie sehr du Gott liebst. Man kann das Gewissen sicher wegdrängen, abstumpfen lassen, sonst wie. Aber ein gesundes Gewissen ist ein guter Gradmesser, sagt Jesus, um zu sehen, wie sehr du Gott liebst. Wenn du sagst, ich will in der Liebe wachsen. Ich will in der Liebe, so wie es unsere Gemeindevision ist. Wir wollen Gemeinschaft mit Gott haben. Das heißt, eine Beziehung mit ihm haben, ihn lieben. Dann fordere ich dich heraus. Schau auf dein Gewissen und schau, wo dein Gewissen nicht rein ist, wo es dich anklagt. Das sind Punkte, wo du in Liebe wachsen kannst. Verändere das in deinem Leben. Das Zweite, was Jesus nennt, ist Gemüt. Gemüt ist, die sogenannte Denkkraft, die Gedanken, das Denken überhaupt. Die Bibel sagt ja, lasst euer Denken erneuern. Es gibt ganz tolle Bücher zum Thema Denken, das Schlachtfeld der Gedanken etc. Also es gibt tolle Bücher. Wenn du sagst, Andreas, okay, das mit dem Gewissen habe ich verstanden, aber wie kann ich noch mehr schauen, dass Gottes Liebe in meinem Leben sich ausdrückt, dass ich in der Liebe zu Gott wachse, dass meine Liebe stärker wird zu ihm, dann sage ich, überprüf dein Denken. Ist dein Denken rein? Oder lässt du in deinen Gedanken Sachen zu, die nicht in Ordnung sind? Hass, Bitterkeit. Sexuell perverse Gedanken, gewaltverherrlichende Gedanken, Gewaltfantasien. Es gibt so viele Punkte, wo sichtbar wird. Auch da können wir in der Liebe zu Jesus wachsen, indem wir anfangen, unsere Gedanken von Gott erneuern zu lassen. Also anfangen zu sagen, ich will gewisse Sachen nicht mehr denken. Unsere Gedanken werden ja auch gerade von zwei Sachen werden unsere Gedanken hauptsächlich beeinflusst, glaube ich. Es gibt sicher noch mehr, aber zwei Sachen hauptsächlich. Zum einen, was lassen wir in unsere Gedanken rein? Also, welche Sendungen schaue ich im Fernsehen? Was lese ich? Was für Computerspiele spiele ich? Also, da gibt's. Und das Zweite ist meine Entscheidung. Wozu entscheide ich mich, was ich denken will? Wenn ein Gedanke kommt, wo ich weiß, der ist nicht rein, dann kann ich mich hinstellen und sagen, stopp! Weg mit diesem Gedanken. Und die Bibel sagt, wir von unserer Seite aus sind viel zu schwach dafür, aber wir glauben ja als Christen, dass wir den Heiligen Geist empfangen haben. Und der Heilige Geist, der gibt uns Kraft, diese Gedanken wirklich loszuwerden, unsere Gedanken zu erneuern. Das würde ja nicht in der Bibel stehen, wenn es ein Ding der Unmöglichkeit wäre. Also, das Zweite, wodurch deine Liebe wachsen kann, ist dein Denken zu erneuern, dein Denken rein zu machen, sauber zu machen. Und das Dritte ist die Seele. Liebe Gott von ganzer Seele. Das Wort, das da steht, Psyche im Griechischen, im Hebräischen Ruach, ist die existenzielle Lebenskraft, der Atemhauch, der ausgeht von meinem Mund. Wenn ich rede, spüre ich einen Luftdruck, wenn ich die Hand vor den Mund halte. Und dieser Luftdruck ist der Ruach. Und wisst ihr, was Heiliger Geist auf Hebräisch heißt? Ruach Yahweh, der Atemhauch Gottes. Wenn Gott spricht, das finde ich auch ganz interessant, diese Zusammenstellung. Gott, der Vater, spricht, das Wort ist Jesus und dieser Luftdruck, dieser Atemhauch, der da rauskommt, ist der Heilige Geist. Also, und so wie Gott einen Heiligen Geist hat, so hat auch der Mensch einen Geist. Wir sind nach dem Ebenbild Gottes geschaffen. Und Gott sagt, liebe Gott, mit deiner ganzen Lebenskraft. Dann habe ich mich gefragt, was ist denn Lebenskraft? Irgend so was Mystisches, Waberndes. Und mir ist klar geworden, je mehr ich mir Gedanken darüber gemacht habe, Lebenskraft, wenn jemand zum Beispiel mit seiner ganzen Kraft sich für eine Sache einsetzt in seinem Leben und da alles reingibt, das bestimmt sein ganzes Handeln. Wenn jemand die Goldmedaille bei Olympia gewinnen will und da sein ganzes Leben rein investiert in dieses Ziel, investiert er seine ganze Lebenskraft da rein. Sein ganzes Handeln wird dadurch bestimmt. Also, das liebe Gott durch dein Handeln, durch das, was du tust. Und tu das, was du tust, wirklich voll, zu 100%. Liebe Gott durch die Erkenntnis, durch dein Gewissen, durch dein Denken und durch dein Handeln. Da habe ich das Falsche markiert. Eigentlich wollte ich Gewissen markieren. Also, woran sehe ich, wie sehr ich Gott liebe? Durch die Reinheit meines Gewissens, durch die Reinheit meiner Gedanken, durch die Reinheit meines Handelns. Liebe Gott von ganzem Herzen, von ganzer Seele und von ganzem Gemüt. Ich glaube, wenn Gott das uns in die Gemeindevision geschenkt hat, Gemeinschaft mit ihm, dann ist das was sehr, sehr Elementares, dann ist das was sehr Wichtiges. Und ich glaube, dass Gott auch das in unserem Leben verändern will, dass wir mehr zu dem kommen. Ich glaube, dass die Vision eine Verheißung ist. Gott möchte uns dahin bringen, dass diese Sachen noch mehr wahr werden. Und Jesus sagte, das zweite Gebot ist dem gleich. Du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Diese Sache ist jetzt der dritte Punkt in unserer Gemeindevision. Wir wollen Gemeinschaft mit Gott haben, Gemeinschaft mit den anderen Christen und Kirchen, und wir wollen Gemeinschaft hier haben mit unseren Brüdern und Schwestern hier in der Gemeinde. Ich blende es gerade nochmal ein. Gemeinschaft untereinander steht hier. Du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Die Frage, wer ist denn mein Nächster, hat mal jemand Jesus gestellt. Jesus hat mit dem Gleichnis vom barmherzigen Samariter geantwortet. Das heißt, mein Nächster ist der, um es mal auf den mathematischen Nenner zu bringen, mein Nächster ist der, der räumlich Abstandsmessung der Nächste ist. Also wenn ich jetzt messen würde, Zentimeter, 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 mein Nächster ist Frank gerade eben. Wer ist dein Nächster? Dein Nächster ist der, der dir am nächsten ist. Das sagt ja unser Wort. Also, du sollst deinen Nächsten, lass uns untereinander lieben, das ist gerade mein Nächster. Du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Wie gesagt, die Grundlage ist erstmal, dass du lernst, dass Gott dich liebt und dadurch kannst du dich selber annehmen. Lerne, dich selber anzunehmen und zu lieben. Und dadurch kannst du dann auch andere lieben. Ich habe mal geschaut, das, was Jesus hier zitiert, steht im 3. Mose 19, 18. Und das heißt ja so schön, Jesus hat nicht das Gesetz beseitigt, sondern er hat es erfüllt. Und dann schauen wir mal. Ich habe mal geguckt, was da steht im 3. Mose Kapitel 19. Und das ist ganz, ganz spannend. Das ist ein Kapitel, wo es darum geht, wie führe ich ein geheiligtes Leben? Wir haben gerade auch gehört und gelernt, dass unser Handeln ein Zeichen der Liebe zu Gott ist, aber auch eine Liebe eben zum Nächsten. Und dieses Kapitel dreht sich genau darum. Es gibt so viele Sachen. Der fängt an, dieser Abschnitt, Kapitel 19, ich weiß nicht, Vers 1, 2, 3, irgend sowas steht. Der erste Punkt ist, den du in deinem Leben klarkriegen musst, ist, die Liebe zu dem anderen, zu den Nächsten, drückt sich darin aus, dass du keine Götzen anbetest, dass du nicht zulässt, dass etwas sich an die Stelle in deinem Leben stellt, wo Gott stehen sollte. Kein Geld, keine einflussreiche Stellung, kein Ehepartner, keine Kinder. An erster Stelle sollte in deinem Leben Gott stehen. Das ist die Grundlage eines geheiligten Alltagslebens, sagt 3. Mose 19. Dann sollte in deinem Leben Dank stehen. Geheiligtes Alltagsleben ist ein Leben voller Dank. Frank hat so schön drüber gepredigt und auch mit seinen Worten provoziert. Sei dankbar Gott in allen Dingen. Tu das wirklich. Und nicht einfach so als oberflächliche Floskel, sondern als Herzensentscheidung. Entscheide dich dafür, Gott dankbar zu sein für alle Dinge in deinem Leben. Dann der nächste Bereich ist Ernte. Gib den Zehntner in die Gemeinde, damit die Arbeit Gottes finanziert werden kann. Vergiss aber drüber, über den Zehnten hinaus die Armen nicht, denen auch noch was zu geben. Dann stehle nicht. Wenn du Arbeitgeber bist, warte nicht mit der Lohnauszahlung, bis der Gesetzgeber dich dazu zwingt, sondern zahl den Lohn rechtzeitig aus. Quäle Menschen nicht. Hä? Wo quäle ich den Menschen? Oh, es gibt so viele Sachen. Da ärgert man jemanden und man merkt, das trifft richtig den Punkt, der den anderen so ein bisschen piesackt. Und das passt gerade in die Stimmung, da mache ich weiter. Das ist Quälen. An der Stelle in der Bibel wird es ganz drastisch geschildert, wenn es einen Blinden gibt, wirf ihm nichts in den Weg, worüber er stolpern kann. Das ist Menschenquälen. Also verbreite keine Gerüchte. Auch das ein wichtiger Punkt für geheiligtes Leben, den anderen zu lieben. Verbreite keine Gerüchte über den, sondern sprich mit ihm selber. Bringe andere zurecht, wenn du siehst, dass jemand auf einen falschen Weg gekommen ist. Auch dann such die Nähe zu ihm, sprich mit ihm. Auch das ist eine ganz wichtige Geschichte. Liebe den anderen wie dich selbst. Dieses Kapitel, Gemeinschaft untereinander, geheiligtes Alltagsleben führen, gehört zu unserer Gemeindevision. Wir haben als Vision unserer Gemeinde, dass hier eine Gemeinschaft entsteht, die über das normale Maß hinausgeht. Gemeinschaft heißt Beziehung. Ich glaube, dass diese Vision Gott gegeben hat, damit sie in einer Dimension wahr wird, von der wir bisher nur träumen. Ich glaube daran, dass Gott deinen Glauben, dein Vertrauen zu ihm, deine Fernbeziehung vielleicht, die du zu ihm hast, so weit erneuern kann, dass dein Glaube greifbar wird. Dass plötzlich mit du und du auf Jesus bist. So, dass Jesus dir, ich will das Beispiel, das ich gerade erlebt habe, das ich vorhin erzählt habe, nennen. Dass Jesus dir kurz vor einer Kurve sagen kann, Vorsicht, da liegt nasses Laub auf der Fahrbahn. Und du das hörst. Das ist diese enge Beziehung. Und noch viel enger. Ich glaube, ich bin erst am Anfang von dem zu entdecken, was Gott wirklich an Beziehung sich vorstellt mit uns. Stellt euch vor, diese Beziehung wird in jedem von euch Realität. Wir haben wirklich einen ganz engen Draht zu Jesus. Da wird plötzlich eine ganz andere Gemeinschaft möglich. Gemeinschaft untereinander. Wir gehen wirklich in Liebe miteinander um. Wir lieben uns selber, wir lieben den anderen. Und Gemeinschaft mit anderen Christen, Gläubigen über unsere Gemeindegrenzen hinaus. Ich glaube, dass Gott das wahr werden lassen kann. Dass wir jetzt erst einen Schatten von der Realität haben. Ich glaube, dass das noch viel, viel weiter geht als das, was wir bisher haben. Ich glaube nicht, dass Gott das bisher zurückgehalten hat, sondern ich glaube, dass wir noch nicht so weit sind. Dass ich noch nicht so weit bin, um alles ertragen zu können. Von daher möchte ich dich an diesem heutigen Morgen herausfordern und dich einladen. Triff heute an der Stelle, wo du sitzt, eine Entscheidung. Entscheide dich ganz neu. Man kann sich gar nicht oft genug für gewisse Sachen entscheiden. Entscheidungen sind ganz wichtige. Du triffst täglich Entscheidungen. Man sagt manchmal, in der Kirche wird so oft von Entscheidungen geredet. Du triffst täglich Entscheidungen. Du triffst die Entscheidung, soll ich aufstehen oder soll ich noch 5 Minuten liegen bleiben? Du triffst die Entscheidung, was esse ich denn heute? Entscheide dich gerade hier, jetzt, ganz neu. Ich will diese Gemeinschaft, die Gott für mein Leben vorgesehen hat, haben. Ich möchte diese tiefe Beziehung, diese tiefe Liebesbeziehung in Herz, Gemüt und Seele, in diesen 3 Bereichen möchte ich wirklich haben. Entscheide dich dafür. Ja, streck dich danach aus. Sag Gott, alles fängt ja damit an, dass man sich dafür entscheidet und Gott dann sagt, Herr, ich möchte das haben. Und ich glaube, dass Gott Gebet erhört. Wenn du dich entscheidest dafür und sagst, ja, ich möchte diese Gemeinschaft haben, erhört Gott Gebet. Ich bete noch zum Abschluss dieser Predigt. Jesus. Jesus, schenk du eine neue, eine tiefergehende Gemeinschaft. Herr, schenk du, dass wir in eine Gemeinschaft mit dir kommen, die bisher alles, unsere ganze Glaubenserfahrung in den Schatten stellt. Herr, wir wollen eine Gemeinschaft mit dir haben, die wirklich ihren Namen wert ist, die ihren Namen verdient. Wir wollen leben mit dir, wir wollen dich erleben, wir wollen sehen, dass du wirklich da bist. Herr, gib uns eine tiefergehende Gemeinschaft. Herr, lass diese Liebe in unserem Leben Raum gewinnen. Jesus, und gib uns auch eine tiefergehende Gemeinschaft untereinander. Lass uns gegenseitig zum Essen einladen. Lass uns diese Liebe leben, die wir in dem Buch Mose da gelesen haben. Dass wir diese Liebe wirklich leben und praktizieren. Herr, schenk du da Erneuerung in unserer Mitte. Herr, decke du das auf, was dem widerspricht, hier in unserer Gemeinde. Herr, wir wollen diese Gemeinschaft unter uns haben. Herr, und schenk uns eine tiefergehende Gemeinschaft mit den Christen anderer Gemeinden. Hier in Clausthal-Zellerfeld mit den Katholiken, mit den Lutheranern, mit den Methodisten. Herr, schenk uns eine tiefergehende Gemeinschaft hinaus zu anderen Pfingstgemeinden, hinaus zu anderen Gemeinden, die im Harzgebet tätig sind. Herr, schenk uns diese Gemeinschaft. Wirke du unter uns. Lass uns sehen, wie Gemeinschaft, wie Liebe wächst. Danke, Jesus, dass du das als Vision für unsere Gemeinde vorgesehen hast. Ich nehme das als Verheißung, Jesus. Und ich glaube, dass du dein Wort tun wirst. Auch diese Zusage, die du uns in dieser Vision gegeben hast. Ich glaube daran, dass das wahr werden wird. Ich glaube daran, dass du uns erneuerst. Danke, Jesus Christus. Amen.